Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Heute Symptome, Symptome, Symptome. Mit Trailer Sparks auf FSK, dem freien Senderkombinat, auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet oder auf fsk-h.org im Livestream. Oder ihr hört diese Sendung, weil ihr einen Podcast abonniert habt und seid treues Anhängi von ab und zu mal auf freie-radios.net nachschauen. Apropos Symptome, hier ein weiteres Beispiel. Und ja, diese Sendung ist dramaturgisch durcheinander. Ich fange einfach mit den Beispielen an und meine übliche Vorrede kommt später, weil man kann nicht immer alles auf dieselbe Art und Weise machen. Es geht mir langsam gegen den eigenen Strich. Nostate.net, ein quasi Ort, wo verschiedene Server rumstehen. Genau, Nostate.net ist ein Projekt des SSB e.V. und die Festplatten dieses Servers wurden von der niederländischen Polizei anscheinend am 29. März 2021 mit allen dort gehosteten Projekten auf Betreiben der britischen Polizei entwendet. Sounds very international to me. Hier steht, wir arbeiten nach und nach an der Wiederherstellung der Websites. Bei der noch nicht hergestellten Websites gehen die Links auf der rechten Seite zum Internet Archive, archive.org, mit den dort zuletzt gespeicherten Versionen. Freiheit und Glück, Nostate.net. Genau. Was sind denn das so für Projekte eigentlich, dachte ich, deren Server und Websites da betroffen sind. Und hier sind jetzt konkret die deutschsprachigen aufgelistet, zum Beispiel der SSB e.V., das Tommy House Drugstore, dann wem gehört Kreuzberg Mietenwahnsinn-Bündnis, Zwangsräumung verhindern, Silvester zum Knast, revolutionäres 1. Mai-Bündnis, Tierbefreiung, haha, Harbor Games Hamburg, Montreal Counter-Info, na das ist nicht so deutsch, Veganladen, Sexism Sucks, V. Wow. Ja. Also eigentlich ziemlich einschlagender Angriff. Internationally held. Isn't that beautiful? But it's just symptoms, symptoms, symptoms. Welcome to the world of technocracy and Heimatschutz. Authority 5 ever! Aus dem Autonomie-Magazin vom 7. April 2021. Also quasi fresh. Und ich habe ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich und das Autonomie-Magazin stimmen nicht immer überein. Aber hier ist auf jeden Fall ein sehr spannender Bericht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und dann quasi verknüpfen möchte mit weiteren aktuellen Gedanken. Heimatschutz Deutschland, Kampftrupp des Neoliberalismus von Vida Lindström. Seit 6. April besteht offiziell der neue Wehrdienst im Heimatschutz der Bundeswehr. Beginnend mit knapp über 300 RekrutInnen sollen in einer insgesamt 7-monatigen Grundausbildung die RekrutInnen trainiert werden, um dann mindestens 5 Monate innerhalb von 6 Jahren gemeinsam mit regulären Teilen der Bundeswehr Reserveübungen oder Einsätze zu leisten. Als nächster Schritt steht an, aus den verschiedenen Teilen des Heimatschutzes ein bundesweites Heimatschutzregiment zu bilden. Das Projekt Heimatschutz wurde bewusst so gestaltet, dass es NationalistInnen anspricht. Die Erzählung des Verteidigungsministeriums von der friedlichen Truppe, die auch mal im Inland hilft, ist reine Augenwischerei. Es geht um den Aufbau einer militärischen Reserve, sowohl für den Kampf für die imperialistischen Interessen im Ausland, als auch um Heimatschutzstrukturen, wie sie historisch die Freikorps dargestellt haben. So oder so. Die Bundeswehr sucht Nachwuchs für ihre Mission, dem deutschen Kapital hier wie im Ausland die besten Ausbeutungsbedingungen zu sichern. Bayern. Testlabor der Reaktion. Wieder mal ist das Testlabor für solch ein Vorhaben das Bundesland Bayern. Das ist nur logisch, denn nirgendwo gibt es bessere Strukturen und kaum zu erwartenden Widerstand. Der Einparteienstaat der CSU kann hier ruhig durchregieren. Noch unter Verteidigungsministerin von der Leyen wurde das sogenannte Landesregiment Bayern aufgebaut. Die Idee stammte vom Präsidenten des Reservistenverbandes, Oswin Weidt, der diese bereits 2016 vorstellte. Damals wurde seine Idee noch von der Bundeswehr abgelehnt, da der Vorschlag nicht vereinbar mit dem Grundgesetz gewesen wäre und potenziell das staatliche Gewaltmonopol unterlaufe. Seit eh und je machen Reservistenverbände in Deutschland Druck auf die Bundeswehr. Sie fordern eine Stärkung ihrer Strukturen und eine stärkere Einbindung. Die Ablehnung durch die Bundeswehr beendete das Projekt jedoch nicht. Die CSU ist ein Meister darin, verfassungswidrige Projekte so umzugestalten, dass es fürs Bundesverfassungsgericht reicht. Von Dezember 2018 bis Dezember 2021 läuft das Pilotprojekt Landesregiment Bayern. Es hat Vorbildcharakter für das sich in einigen Jahren gründende Heimatschutzregiment. In dieser neuen Struktur werden reguläre Truppen der Bundeswehr mit Reservistenverbänden und den sogenannten RSU-Kräften verzahnt. Auf letzterem liegt ein besonderes Augenmerk: die RSU-Kräfte. Regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte sind diejenigen Bundeswehreinheiten, welche die Aufgabe des Heimatschutzes bisher zukommen. Neben der klassischen Aufgaben des Katastrophen- und Objektschutzes werden diese Einheiten auch für Inlandseinsätze, insbesondere zum Einsatz gegen vermeintliche Unruhen, ausgebildet. Oder, wie es der ehemalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière ausdrückte, Heimatschutz ist etwas anderes als Katastrophenschutz. Die Bundeswehr soll nicht nur gegen die eigene Bevölkerung in Stellung gebracht werden, sondern soll auch eine stärkere Rolle in den bundesweiten Hilfs- und Katastrophenschutzstrukturen einnehmen und an derartigen Aufgaben interessierten Nachwuchs rekrutieren. Wie das konkret ausschaut, können wir derzeit beim Corona-Einsatz von BundeswehrsoldatInnen in Testzentren und Gesundheitsämtern sehen. Was das in der Konsequenz bedeutet, beschrieb der Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA, Ulrich Sander, in seinem Referat auf dem Kasseler Friedensratschlag 2012 recht eindeutig. Diese Reserve hat keine Ruhe. Sie haben bereits in Friedenszeiten die Unterordnung ziviler Einrichtungen unter das Militär praktisch zu organisieren. Denn Sanitäter beim Roten Kreuz, genauso wie den Rettungsschwimmer der DLRG, die Feuerwehr und den Funker oder Fahrer des technischen Hilfswerks. Nicht zu vergessen dabei die verschiedensten Formationen von Polizei und Geheimdiensten. Ja, alle Behörden haben für die Bundeswehr bereit zu stehen. Präventiver Sicherheitsstaat und Imperialismus. Wozu eine solche Struktur? Die Lösung der Fragen liegt in der neoliberalen Politik und in Deutschlands imperialistischen Interessen. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit Imperialismus zu tun hat, aber ich lese den Text mal weiter. Die Abschaffung des Wehrdienstes war notwendig, um Kosten zu sparen und die Armee besser neu organisieren zu können. Dies und erhöhte Auslandspräsenz deutscher Soldatinnen hat eben einen Personalmangel entstehen lassen. Die Bildung von relativ offenen Strukturen wie dem Heimatschutz minimiert die Ausbildungs- und Haltungskosten und hilft gleichzeitig, die relative Größe der Bundeswehr zu erhöhen. Dies ist kostensparend und effizient. Die regulären Truppen der Bundeswehr gewinnen dadurch sicherlich den ein oder anderen neuen Zugang und ReservistInnen können im Kriegsfall massenhaft eingezogen werden. Insgesamt braucht Deutschland eine größere Armee, um bei den sich veränderten Bedingungen am Weltmarkt und neuen geopolitischen Konstellationen genug mit den Muskeln spielen zu können, um die globalen Handels- und Produktionsbedingungen für das deutsche Kapital mitgestalten zu können. Reicht das Spielen mit den Muskeln nicht aus, muss natürlich die Bundeswehr mit Gewalt die nötigen Bedingungen erzwingen oder zumindest die Verhandlungen beeinflussen. Das Militär ist ebenfalls notwendig, um die globalen Handelsrouten zu sichern und gleichzeitig die durch imperialistische Ausbeutung und Krieg entstehenden Migrationsbewegungen in Schach zu halten. Zumindest auf Letzteres nimmt die Bundeswehr bisher nur indirekt Einfluss. Eine weitere wichtige Aufgabe, die nun mit dem Heimatschutz in die Hände der Bundeswehr gegeben wird. Und ich glaube, da liegt eher mein aka Trailer Sparks Fokus, ist die Wahrung der inneren Sicherheit. Seit einigen Jahren lässt sich in Deutschland eine Verschärfung diverser Sicherheitsgesetze beobachten. Horst Seehofer hat in seiner Funktion als Bundesinnenminister selbst einige davon mit auf den Weg gebracht. Die Verschärfung des PAG-Polizeiaufgabengesetzes und des BND-Gesetzes legalisieren nahezu faschistoide Methoden der Überwachung und Kontrolle über die Bevölkerung und politisch Oppositionelle. Eine Auffälligkeit bei den diversen Gesetzesverschärfungen ist, dass es immer mehr zu einer Auflösung der Gewaltenteilung zwischen Polizei, Geheimdienst und Justiz kommt. Dies ist für den kapitalistischen Staat notwendig, da der Klassenkompromiss, ja, whatever, Analyse weird, da der Klassenkompromiss aufgrund der neoliberalen Akkumulationslogik und der damit zunehmenden Verarmung sowie des Ungleichgewichts in der Vermögensverteilung zu bröckeln beginnt. Dann steht hier in Klammern Staatsfaschisierung. Den Herrschenden im Staat ist dies bewusst, weswegen sie auf präventive Maßnahmen setzen, welche mitunter auch neue Strukturen notwendig machen. Der Heimatschutz ist so eine Struktur. Da das Verbot von Inlandseinsätzen der Bundeswehr selbst innerhalb der Union hart umkämpft ist, würde es aufzuheben, einen massiven innenpolitischen Konflikt nach sich ziehen. Mit dem BFE Plus hat die Regierung eine Polizeieinheit geschaffen, welche dieses Verbot bereits teilweise umgeht. Es sind Einheiten, die auch im Häuserkampf trainiert werden und bei Konflikten mit niedriger Intensität zum Einsatz kommen können. Damit wurde eine Lücke geschlossen. Von der anderen Seite her wird die Lücke mit dem Heimatschutz geschlossen. Er ermöglicht die Rekrutierung von militärisch geschulten ReservistInnen, welche im Inland darauf trainiert werden, umfassende Kriegsoperationen durchzuführen, um so lange die Stellung zu halten, bis die regulären Truppen eingesetzt werden können. Legal ist diese Möglichkeit bei weitem noch nicht, aber sie wird theoretisch und praktisch vorbereitet innerhalb der Ausbildung in Heimatschutz. Die Werbetafeln für den Freiwilligendienst waren wohl nicht zufällig mit maschinengewehrtragenden Soldaten im Wald bebildert. Die Bundeswehr und ihre Nazis. Wer sich beim Namen Heimatschutz dachte, was ist das für eine Nazi-Scheiße, der liegt vollkommen richtig. Eine kurze Recherche im Internet reicht eigentlich, um zu verstehen, wie bewusst hier ein Einfallstor für faschistische Kräfte geschaffen wurde. Ein Blick auf Wikipedia ist da sehr aufschlussreich, wenn man erfahren möchte, wo diese und ähnliche Namen bereits aufgebraucht wurden. Neonazi-Organisationen, unter anderem beim Vorläufer des NSU, dem Thüringer Heimatschutz, SS-Verbände oder der Bayerische Heimatschutz, der schon vor und während der Nazi-Herrschaft sein Unwesen trieb. Der Name ist kein Zufall. Er soll Rechte anziehen, denn die sind bestens für den Job geschaffen und bringen die notwendige ideologische Überzeugung mit. Die Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat selbst dazu Stellung bezogen. Dies ist eine bewusste Entscheidung und es ist auch kein Fehler, diesen Dienst so zu nennen. Ein Fehler war es, dass wir in der Vergangenheit den Begriff Heimat, der uns allen am Herzen liegt, diesen Begriff einfach den Rechten in diesem Land zu überlassen, die damit auch einen Missbrauch treiben. Und es wird Zeit, dass wir diesen Begriff in die demokratische Mitte holen und dass wir ihn zurückerobern, wenn sie so wollen. Okay, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das höre. Puh. Das ist die typische konservative Logik. Die Nazis besetzen eines unserer Themen und haben damit mehr Erfolg, also übernehmen wir jetzt deren Inhalte und Rhetorik. Das Ergebnis sind jedoch nicht weniger Nazis, sondern mehr Nazis in den eigenen Reihen. Gewollt ist das durchaus. Schon die Begebenheiten rund um den NSU und andere rechte Terrorgruppen haben gezeigt, dass der Staat wenig Interesse daran hat, den Faschismus ernsthaft zu bekämpfen. Der Staat selbst hat seine Finger immer wieder mit im Spiel, kontrolliert diese Organisationen zum Teil sogar, was man anhand der vielen V-Männer innerhalb des Thüringer Heimatschutzes beobachten konnte. Dies folgt der Logik des globalisierten Kapitalismus und seines rassistischen Migrationsregimes. Der Staat versucht mit der Kontrolle über die Migrationsbewegungen auch den Arbeitsmarkt zu regulieren. Es sollen nur die kommen, die dazu ausgenutzt werden können, die Löhne zu drücken oder die bereit sind, unangenehme Drecksjobs für Niedriglöhne zu erledigen. Wer nicht gebraucht wird, soll wieder verschwinden. Wo dies mit üblichen Mitteln, Frontex, Abschiebungen, militarisierte Grenzen, Asylgesetze nicht klappt, übernehmen die Nazis den Job und sorgen mit rassistischem Terror für eine Situation, in der MigrantInnen klein und in der Ausbeutungshierarchie unten gehalten werden. Die so agierenden FaschistInnen sind sich ihrer Aufgabe im Kapitalismus durchaus bewusst. Sie stellen das terroristische Potenzial des Kapitals im Klassenkampf und sichern die Dominanz der von der imperialistischen Ausbeutung profitierenden einheimischen Bevölkerung. Ebenso sind sie es, die im äußersten Notfall eines drohenden Zusammenbruchs der politischen und ökonomischen Ordnung mit Gewalt die Macht ergreifen, um mögliche Krisenlösungsstrategien der ArbeiterInnenklassen zu verhindern. Es scheint fast so, als ob Annegret Kramp-Karrenbauer versucht, das Nazi-Problem der Bundeswehr zu externalisieren. Sollen die Trottel kommen, dann sollen sie aber auch die ihnen zustehenden Aufgaben wahrnehmen. Uli Rissander von der VVN-BDA hat dieses Problem in seinem Referat aufgegriffen. Zitat: Heute rufen die Neonazi-Verbände ihre jungen Kameraden auf, sich in der Bundeswehr an Waffen ausbilden zu lassen. Für den Kampf für Deutschland. Diese Leute sind dann dabei, wenn die zivil-militärische Zusammenarbeit die Städte und Gemeinden durchdringt. Tausende Reservisten stehen zum Einsatz im Innern bereit. Auch zum Einsatz gegen das eigene Volk. Zum Einsatz gegen Streikende. Trailer Sparks fragt, war das nicht schon immer so? Ist es wirklich so neu? Hat es wirklich mit dem Neoliberalismus zu tun? Oder vielleicht eher damit, wie ein Staat funktioniert? Haben wir es hier nicht mit einer maßgeblich verkehrten Analyse in der Machtstruktur von Staat und Kapital zu tun? Doch dazu gleich mehr. Zuerst den Text zu Ende lesen. Die Nazis bekommen also eine eigene Struktur geschenkt, in der sie staatlich kontrolliert militärisches Training bekommen und ihre Aufgabe als VerteidigerInnen des deutschen Kapitals und seiner nationalen Interessen wahrnehmen können. Das historisch ähnlichste Beispiel dürften die Freikorps sein, in denen sich überzeugte Deutschnationale und Antisemiten zusammengetan haben, um als irreguläre Truppen neben der Reichswehr die um Befreiung kämpfende ArbeiterInnenklasse niederzumetzeln. Abschließend. Die Gründung des Heimatschutzes ist ein weiterer Schritt des Staates, sich besser aufzustellen, um für kommende Konflikte und Krisenstrukturen bereit zu haben, die in der Lage sind, den Klassenkampf von oben mit den brutalsten Mitteln zu führen. Da würde ich total unterschreiben. Eine größere Bundeswehr soll Deutschland in geopolitischen und ökonomischen Konflikten um den Einfluss auf den Weltmarkt stützen. Um dies zu schaffen, setzen die Herrschenden auf flexible Strukturen, welche zum einen die Verflechtung der Bundeswehr mit der Bevölkerung erhöhen soll und zum anderen bewusst ideologisch überzeugte NationalistInnen rekrutiert, um Deutschlands nationale Interessen gegen Feinde im Inneren wie im Äußeren zu verteidigen. Wir müssen uns also die Frage stellen, welche Strukturen wir aufbauen müssen und welche Teile der Bevölkerung müssen wir ansprechen, um gemeinsam der sich immer besser organisierenden breiten deutsch-nationalen Front in Staat, Justiz, Militär, Geheimdienst und Bevölkerung die Stirn bieten zu können. Des Weiteren steht die Frage im Raum, wie eine wirksame Strategie gegen den Imperialismus in dessen Zentren ausschauen könnte. Wir brauchen besser jetzt als später einen internationalistischen, antiimperialistischen und klassenkämpferischen Antifaschismus. Es hat mich irgendwie sehr gefreut, dass dieser Text dann mit so einer positiv fragenden und leicht kämpferischen Note auch aufgehört hat. Und ich bin ja auch nur ein kleiner Radiomacher und habe keine eindeutigen Antworten darauf. Ich würde, glaube ich, bloß die Fragen ein bisschen verschieben und eben die Analyse. Für mich ist das, was hier beschrieben wird, wenn ich historisch zurückblicke, irgendwie nichts Neues. So, also das wird ja hier quasi von den AutorInnen, nee, von dem Autor, würde ich jetzt mal davon ausgehen, sorry if I'm misgendering you, auch direkt angesprochen. Also es werden Bezüge aufgemacht zu früheren existierenden, dieser paramilitärischen oder innermilitärischen Strukturen, die direkt aufgebaut sind, um gegen die Bevölkerung anzugehen. Und wenn wir uns angucken, was in ArbeiterInnen oder allgemeinen emanzipatorischen Kämpfen der letzten 200 Jahre immer wieder passiert ist, ist natürlich, dass Menschen, die vom Staat angestellt sind, auf andere Menschen einschlagen. Jetzt gibt es verschiedene Namen und Organisationsformen für diese Geschichte, also für diese Art von Gewaltmonopol, Polizei, Bundeswehr im Inneren, Militär. Aber das Problem ist ja ein ganz einfaches. Menschen werden vom Staat dafür bezahlt und ideologisch so bearbeitet, dass sie bereit sind, auf andere Menschen einzuschlagen, sie gewaltvoll niederzuprügeln, sie von der Ausübung ihrer Freiheit aufzuhalten. Also das Ganze, also für mich ist dieses Problem noch viel grundlegender, ideologisch zu benennen, überhaupt wieder dahin zurückkommend, zu fragen, warum staatliches Gewaltmonopol? Und es ist einfach so, okay, es klingt jetzt auch ein bisschen billig. Aber es ist irgendwie klar, dass das weiter und weiter ausgebaut wird, solange und so breit die Möglichkeit dazu besteht. Und gerade, und ich glaube, deswegen würde ich da auch sagen, also wir finden uns an einem ideologischen Punkt, in der das auch gerade möglich ist, dass das vor 3 Jahren noch nicht, 3, 4 Jahren noch nicht möglich war, hat natürlich einerseits mit der wachsenden Bedeutung von rechten und sogenannten faschistoiden Kräften zu tun und hat auch damit zu tun, wie sich da also das ideologische Fenster argumentatorisch immer weiter nach rechts gebildet hat. Es hat aber auch damit zu tun, was im ganzen letzten Jahr passiert ist. Und was im ganzen letzten Jahr passiert ist, ist, dass sehr viele Menschen einen sehr großen Teil ihrer Autonomie an den Staat abgegeben haben, und zwar freiwillig. Menschen, von denen ich das nie gedacht hätte. Und schon nur die, und wie argumentieren dann andere Menschen, von denen ich das gedacht hätte, argumentieren für Überwachung, für Gewalt zum Einhalten von Gesetzen, von denen nicht einmal klar ist, wie sinnvoll sie sind. Menschen argumentieren für einen zentralistischen Staat und für eine einheitliche Lösung. Und wenn sich dieses Diskursfenster halt so verschieben hat, dann sehen wir, dass die Ideologie, die herrschende Ideologie, die prostaatliche Ideologie, die autoritäre Ideologie durch Corona und die Maßnahmen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, ich sage jetzt schon letzten Jahren, dabei ist es erst eins, dazu geführt haben, dass Autorität viel einfacher zu verkaufen ist. Und ich würde das schon verkaufen nennen. Auch wenn das hier ein bisschen weird ist, aber es wird ja quasi beworben und zwar von allen Seiten. Also wie sich das argumentatorisch umgedreht hat und wie sich diese ganzen Gespräche von was als Gewalt geframed wird, noch einmal neu geändert haben. Wie ich linke TM frohlocken sehe, wenn auf Menschen von der Polizei eingedroschen wird. Und wie einfach alles, und das ist auch mir passiert, und ich glaube, deswegen spreche ich hier so herzhaft, wie alles, was sich gegen Maßnahmen ausspricht, von so vielen Leuten denunziert wird als tendenziell Querfront, das ist doch einfach nur lächerlich. Wenn wir in Zeiten wie diesen etwas brauchen, dann ist es Staatskritik. Und zwar von vielen verschiedenen Seiten. Und ich weiß, dass das eine gefährliche Nummer ist, aber Staatskritik ist gerade angebracht. Es gibt Methoden, die werden jetzt aufgebaut und an denen werden sich auch linke TM erfreuen, weil sie gerade gegen Nazis verwendet werden. Ja, wir können hier einen Blick auf die USA werfen. Es ist ganz, ganz simpel, wie dieses Spiel funktioniert. Der Staat baut seine Herrschaft aus, weil er angegriffen wurde. Siehe, what happened on the 6th of January, or was it December, keine Ahnung, in the fucking Capital in the US. So. Ein neuer, Anführungszeichen, liberalerer Mensch kommt an die Macht und weitet die Befugnisse der Polizei und des Geheimdienstes aus, um gegen diese bösen Nazis zu kämpfen. Oh, wen wird es zuerst treffen? Na, emanzipatorische Kräfte, die natürlich auch etwas gegen den Ausbau von Staat und Autoritarismus zu sagen haben, weil sie, Anführungszeichen, Klassenverhältnisse oder rassistische Zustände weiter verhärten. Jede Form von Autorität und Kontrolle ist zuerst einmal zu hinterfragen. Hacker fucking Manifesto, erster Schritt zum Denken. Und dann überlegen, warum verhalte ich mich, wie ich mich verhalte? Wem unterwerfe ich mich damit? Was bringt es mir und was bringt es anderen Menschen, nicht nur meinen GefährtInnen? Und in diesem Sinne finde ich diesen Heimatschutz eine völlig logische Konsequenz aus Perspektive des Staates, aus der aktuell herrschenden Ideologie. Er erstaunt mich keinen Millimeter. Und ich sehe, zu was er fähig sein wird, wenn zum Beispiel Leute Ausgangssperren in der Nacht nicht einhalten, weil sie ihre Freunde treffen wollen. Ja, und wenn wir schon beim Thema Staatskritik sind, gibt es tatsächlich dieses Wochenende eine Tagung, also 9. bis 11. April, mit dem Titel Perspektiven anarchistischer und marxistischer Staatskritik. Lies mal den Einleitungstext vor. Wie hältst du's mit dem Staat? Geht das Gretchenfrage der Linken. Sie trennt ReformistInnen und StaatssozialistInnen von AnarchistInnen und staatskritischen KommunistInnen. Aber auch innerhalb des staatskritischen Lagers ist häufig unklar, was mit dem Staat überhaupt gemeint ist. Den Kritiken, die sich vor allem auf die Rolle des Staates im Kapitalismus oder Nationalstaatlichkeit fokussieren, stehen solche, die seinen undemokratischen Charakter kritisieren oder die eine institutionalisierte Allgemeinheit an sich oder zumindest die gewaltförmige Durchsetzung in Frage stellen. Deshalb diskutieren wir in dieser Online-Tagung über Staatskritik, gerade auch in Bezug auf die Frage, wie wir uns eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Staat vorstellen. Informationen und Teilnahmelinks unter freieassoziation.noblogs.org. Assoziation schreibt sich mit 2 S. Ja, und dann gibt es da Vorträge zum Staatsfetischismus, Kritik des Staates und seinen Alternativen. Dann wird hier From Democracy to Freedom, ich nehme an, das ist das Buch von Cramthink, was vorgestellt wird, kann ich übrigens sehr empfehlen, was ich daraus nicht schon vorgelesen habe. genau, und dann über Föderation und so weiter. Also, klingt aufregend und hoffentlich kann eins da noch später darauf zugreifen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und da steht, das ist organisiert aus dem utopie-netzwerk.de heraus. Ja, auch Twitter zu beobachten, auch der neue Hashtag alle raus hier. Sehr empfehlenswert, da mal so ein bisschen reinzugucken. Da gibt es Bilder von Demos gegen autoritäre Symbolpolitik und so weiter. Und eigentlich werde ich auch gar nicht viel mehr dazu sagen und auch zu dieser nächtlichen Ausgangssperre nicht. Denn ich habe eigentlich ja schon, als das in Frankreich angefangen hat, vor einem halben Jahr davon geredet, wie dumm es ist. Und ich kann mich ja auch nicht über Jahre hinweg wiederholen. Zu genau diesem Thema habe ich einen kleinen Auszug aus einem Roman, den ich gerade gelesen habe. Und zwar, ich habe ihn richtig gebinged. Ich habe ja schon mal aus einem Roman von Cory Doctorow vorgelesen. Das war damals The Walkaway. Da ging es so um anarchistische Hackies, die sich dann so freisagen von der Gesellschaft. Und der aktuelle, neueste Roman von Cory Doctorow heißt Attack Surface, also Angreifsoberfläche. Genau. Und da geht es um staatliche Überwachung oder auch Überwachung, irgendwie finanziert durch den Staat, aber durchgeführt von weirden privaten Firmen. Überwachung zur Aufstandsbekämpfung und so weiter. Ah, warte, hat das was mit heutigen Zeiten zu tun? Ja, sehr viel. Also ich kann diesen Roman natürlich wie jegliche Form von Literatur, die ich hier immer so anschleppe, sehr, sehr, sehr empfehlen. Es hat sehr Spaß gemacht. Ich habe ihn sehr schnell gelesen. Und ich würde mich ja sonst schon eher als jetzt Cyberparanoiker bezeichnen. Aber jetzt bin ich auf jeden Fall nach meinem neuen Cyber-Security-Trip angelangt. Und nein, liebe Anarcho-PrimitivistInnen, ich bin immer noch nicht gegen Technologie. Ich bin nur dafür, zu wissen, dass die Technologie uns nicht die Befreiung bringen wird, sondern dass sie halt genauso ein Tool ist, was kritisch beleuchtet, hinterfragt, abgeschafft, überwunden und gehackt werden kann, wie alles andere auch. Genau, hier haben wir ein Gespräch von zwei der Hauptfiguren. Und ich fange einfach mal irgendwo an, weil ich nicht so genau weiß, wo es ein... Also es, die ganze Kontextualisierung ist quasi, es gibt in diesem Roman eine fiktive neue Bewegung, die heißt Black-Brown Alliance, die in den USA aus dem Black Lives Matter heraus entstanden ist. Ich würde sagen, dieser Roman spielt ungefähr in 3 Jahren oder so, höchstens. Genau. Und darüber sprechen die quasi jetzt gerade die Figuren, die hier sprechen, sind meines Wissens aber auch alle weiß. Und zwei davon sind Hackies, also einmal die Hauptfigur Mascha und dann Markus, ihr alter Freund oder beziehungsweise Revengie und Angie, seine Frau, die quasi so Social Justice Sachen macht. Genau. I spread out my hands. Also I ist Mascha, die Hauptfigur. Honestly, I have no idea if anything we do matters on one single solitary damn. I don't know if anything that Tanisha and her black-brown alliance does matters. Marcus looked affronted. Of course what they do matters. How? I said. It came out quieter than usual. Angie put her hand on his arm. It's not easy to explain because they keep winning these partial victories like they got body cams for the cops, but then they couldn't get the rules right, so the cops get to see their body cam footage before they write up their reports, meaning they get to see how much they can lie about without being contradicted by the video evidence. They sued the cities of Oakland and San Francisco to force them to disclose what kind of surveillance gear they were buying, but only got to see the totals and the companies they went to and not what was purchased or how it was deployed. Back in 2017, the city of Oakland passed a law requiring the cops to publicly consult when they wanted to buy new gear. It basically killed the idea of the fusion center. But then, within a couple of years, they got the rule killed. No more red tape. That's when Oakland Privacy joined forces with the Black-Brown Alliance, but they've been fighting a rearguard action ever since. I shook my head. So, useless, in other words. Marcus said, no! But before he could go on, Angie cut him off more calmly. It was hard not to like her, but I was giving it the old college try. It's not useless. It's just incomplete. The reason they can get away with this stuff is that most people don't even spend that much time thinking about it. They think of other people being shaken down and spied on, not themselves. They think of other people having their data leaked, not themselves. They think of other people being shot by the cops, not themselves. Because they're racists, Marcus said. Yeah, there's plenty of that. If skin is the right shade, you probably won't get shot by the cops if you get stopped. And you also probably won't get stopped. But when it comes to having all your stuff recorded and then abused or leaked, your skin color doesn't matter. The problem isn't just racism. It's hyperbolic discounting. Marcus nodded sagely, which meant that I was sure as shit not going to ask what that meant. I didn't have to. Angie could tell I didn't know what she was talking about. It's an economics idea. If someone wanted to buy the rights to publish all your texts and passwords, you'd probably ask for, you know, like $10 billion. And if you were told that securing yourself against that disclosure was, say, 10 bucks, it would be obviously rational for you to spend that $10. Even if the publication of all that personal information was 10 years away, it would make sense to spend $10 today to save yourself from a bad outcome that you've already valued at more than $10 billion. But the human brain really sucks at pricing those long-away risks. Kurze Anmerkung, Trailer Sparks. Ich finde es auch ein bisschen problematisch, dass das rein ökonomisch erklärt wird, aber da kommt die Idee nun mal her. It makes some sense to lower the value of things that are far away. Like, if I tell you that I'll give you $10 worth of hamburger meat in 40 years, if you give me $1 now, it's a 10x return on your investment, but you can probably do better work with that $1 in the intervening decade, so it's not that great a deal, even at a 1000% return. That's called time discounting, and there are lots of ways to add up how much of a discount you should apply to events that are far in the future. So there's no one right answer about how big the discount should be, but there are definitely wrong ones. Not buying fire insurance is a form of time discounting, because your house fire is some unknown time in the future, but the insurance policy is so cheap and the cost of an uninsured fire is so crazy high, you'd be nuts not to just buy a policy. Hyperbolic discounting is when you discount something too much just because it's sometime in the future. White, happy San Franciscans and Oaklanders would give almost anything not to get stopped in the street, forced to turn out their pockets, pulled over for no reason, shot when they reach for their driver's license, or just get the shit beaten out of them for failure to comply. But though avoiding that future is worth everything to them tomorrow, it's worth basically nothing to them today. They are discounting the discomfort of living in a police state a couple years down the line by nearly 100%. Marcus jumped in. The point is just that people usually only figure out that things are turning bad when they turn bad for them. And by then it's too late. The time to act is when you still have privilege and power, not when you've had it stripped from you. Ich übersetze das noch kurz auf Deutsch. Die Zeit, etwas zu tun, ist dann, wenn du noch Privileg und Macht hast und nicht, wenn du nichts mehr davon übrig hast. Hashtag Heimatschutz. Hashtag Staatskritik. Und Hashtag alle raus hier. We gotta get out of this place. If it's the last thing we ever do. Symptome. Also, eigentlich sind das ja alles Symptome von der gleichen Problematik. Sowohl die digital zunehmende Überwachung als auch die sich ideologisch weiter ausbreitende Umarmung eines autoritären Staates, als auch, ja, die sogenannten Corona-Leugnerinnen und wie die Nazis quasi von ihnen Gebrauch machen. Es sind für mich Symptome davon, dass Autorität nicht mehr in Frage gestellt werden kann, dass Expertinnentum einfach angenommen wird, dass es nicht mehr darum geht, das eigene Handeln liebend und sozial an dem Umfeld auszurichten und das in den Vordergrund zu stellen. Und es ist auch ein Symptom, wie durchwirtschaftlichisiert alles ist, in dem wir leben. Also es geht ja eigentlich nur um eine Aufrechterhaltung der Ökonomie. Und zwar zu jedem Preis. Und diese Aufrechterhaltung der Ökonomie geht es nun mal auch den Corona-LeugnerInnen. Denn sie wollen ja einfach nur, dass die Geschäfte weiter offen bleiben und dass sie weiterhin ihre Dinge tun können. Es geht ihnen ja nicht wirklich um Freiheit und Liebe. Aber irgendwie ist da eine zahnlose Linke, der es auch nicht um Freiheit und Liebe geht, sondern die möchte, dass alle zu Hause eingesperrt sind und dabei überwacht werden zu ihrem eigenen Wohl. Also es ist wie diese Mischung. Für mich ist das, was gerade stattfindet, eine Ach, keine Ahnung, ey. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich jetzt seit einem Jahr das Gleiche sage und dass es mich super erschöpft. Und ich sehe einfach nur, wie sich die Herrschaft gerade wandelt und wie sie sich gerade verschiebt. Und wie das, was Demokratie und bürgerliche Demokratie genannt wurde, immer weniger wichtig ist, sondern wie es immer mehr Richtung Technokratie geht. Und das ist für mich eigentlich quasi das, was im Untergrund passiert. Und deswegen sind für mich die anderen Dinge auch nur Symptome davon. Und dieser Wandel hin zur Technokratie wird eben gerade auch, wenn auch unwissentlich, unterstützt von diesen Menschen, die sich vermeintlich gegen den Staat und seine Maßnahmen stellen, aka Corona-LeugnerInnen, weil sie ja auch dafür sind, dass mehr überwacht wird. Halt nur, dass ihre GegnerInnen mehr überwacht werden. Also diese gewaltvollen Aufrufe gegen AntifaschistInnen und so weiter. Aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Haltung. Mit ihrer Haltung, die nämlich in Wahrheit ist, ich habe keine Lust, mich zu Hause einsperren zu lassen. Ich habe keine Lust, 250 Euro Bußgeld zu bezahlen, wenn ich einen Freund auf offener Straße umarme. Ich habe keine Lust, meine FreundInnen nicht zu treffen. Ich habe keine Lust, mein Sein einem Anführungszeichen gesunden Volkskörper, Schlusszeichen, der wahrscheinlich eher sowieso mit Thrombose durchinfiziert ist, Hust, Hust, unterzuordnen, ja? Und wo kommen all diese Leute hin? Nun, zu dem Bären, der am lautesten brüllt. Und das sind nun mal witzigerweise gerade auch die Leute, die mehr Autorität fordern, um damit gegen Autorität anzugehen. Und irgendwie erinnert mich, und da bin ich jetzt auch wieder besonders gemein gegen Extinction Rebellion, aber das erinnert mich halt auch an deren Forderungen, ja, die ja so vermeintlich fresh und fluffy daherkamen, aber eigentlich haben sie gefordert, dass der Staat Menschen Dinge verbietet, damit sich die Gesamtsituation bessert. Und schon damals wussten wir irgendwie, das ist doch eine dumme Idee, neue Gesetze einzuführen, die Menschen mehr einschränkt. Weil gegen wen werden neue Gesetze verwendet? Gegen emanzipatorische Bewegungen. Und auch so habe ich einfach keinen Bock auf noch mehr persönliche Einschränkungen. zum Wohle eines vermeintlichen großen Ganzes. Es muss doch möglich sein, einen emanzipatorischen Wandel, etwas Revolutionäres, eine große Veränderung, die stattfinden könnte. Und vor allem das Fenster der Geschichte, das sich bald schließt aus meiner Perspektive, weil alles so durchökonomisiert ist, das irgendwie zu erzählen, ohne dabei sich ständig zu berufen auf noch mehr Kontrolle. Shit.
This is our world now. The world of the electron and the switch, the beauty of the bond. We exist without nationality, skin color or religious bias. You wage wars, murder, cheat, lie to us and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals. Yes, I am a criminal. My crime is that of curiosity. I am a hacker and this is my manifesto. Huh? Right? Manifesto? You may stop me, but you can't stop us all.
Oh, that's cool.
Cool?
Yeah, cool.
You think it's cool?
It's cool.